herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Das sind ja Gespräche, die alle zwei Wochen gratis erscheinen und ich würde mich natürlich richtig freuen, wenn ihr mein Magazin mit einem Abo unterstützt. Das geht über Steady, da könnt ihr für ein paar Euro mit dafür sorgen, dass ich vielleicht auch in Zukunft weiter so interessante Gäste habe wie heute, erneut den Oliver Uschmann. Hallo.
Hallo Jörg.
Ja, wann war das letzte Mal, dass wir gesprochen haben? Im September, ne?
Ja, im vergangenen Herbst. Einerseits lang her, andererseits fühlt sich an wie gestern. Er fühlt sich auch an, wenn es der Herbst 2019 gewesen wäre. Ich habe schon einen neuen Begriff gelernt, Pandemic Gap, wo die Leute den Eindruck haben, diese 3,5 Jahre waren wie 3 Wochen. So als wäre ein Zeitsprung passiert. Gibt auch so eine Theorie, dass das sich jetzt nochmal wiederholt und wir eigentlich noch 2020 haben. Aber das führt jetzt zu weit.
Okay, ich versuche noch mal ein bisschen in Ordnung reinzubringen.
Matrixfehler.
Für alle, die Olli nicht kennen, ich stelle ihn mal kurz vor. Also, er ist Journalist, Schriftsteller, Drehbuchautor, Trauerredner, Werbetexter, Dozent, Kafka-Freund und auch leidenschaftlicher Spieler. Er hat auch bereits für die alte G geschrieben und war bei der aktuellen Wiedergeburt des Magazins, also bei den Ausgaben, die ich mitverantworten durfte, dabei. Das hat mich riesig gefreut, denn seine Essays behandeln nicht nur immer interessante Themen der Spielkultur, sondern die sind auch stilistisch immer eine große Bereicherung. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir beide nochmal irgendwann wieder für eine weitere G zusammenarbeiten könnten.
Oh ja, und danke für die Blumen. So soll es auch sein.
Heute sprechen wir aber nicht über Videospiele in erster Linie, denn man hat es ja vielleicht schon gehört, der Olli interessiert sich für sehr viele Themen und er ist auch sehr produktiv und hat nicht nur 1 oder 2 Bücher sogar über Katzen geschrieben. Ich glaube, das Leben mit Katzen war eines, ne?
Krallen rein über das wahre Leben mit Katzen. Ah, Betonung auf das wahre.
Ja. Aber der ist vergriffen, ne?
Das ist bis auf das E-Book vergriffen. Das ist 2016 bei Piper erschienen und war eine Sammlung sehr lustiger Episoden darüber, was für ein Chaos Katzen tatsächlich anrichten, was für launische, wunderbare, aber auch schwierige, Klaus Kinski-hafte Charaktere sie sein können. Und es spielt sogar ein Kapitel bei dir in Norderstedt.
Stimmt, und das ist tatsächlich wieder so eine Gemeinsamkeit. Wir haben ja schon Bochum als so einen der akademischen Lost Places, der uns verbindet. Da haben wir beide studiert. Aber wir haben kürzlich rausgefunden, dass wir tatsächlich in derselben Tierklinik waren mit unseren Katzen, nämlich hier in Norderstedt. Ne?
Absoluter Hammer. Unsere, natürlich jetzt verstorbene, aber damals unsere Katze Gobi hatte so ein schweres Schilddrüsenproblem und in Norderstedt sitzen dafür Experten, ne? Die eine Radio-Jod-Therapie machen können mit Nuklearmedizin. Und das war absolut interessant. Ich habe vorher einen Nuklearphysiker der Ruhr-Uni Bochum angerufen, gesagt, hör mal, ich bin Kollege aus der Germanistik, ich brauche mal deine Aufklärung. Weil wenn eine Katze so eine Therapie macht, dann bleibt die noch eine Weile sowieso in der Klinik, weil die ja nachstrahlt quasi. Und wenn du die dann mit nach Hause nimmst, strahlt die aber immer noch eine Weile. Da haben wir uns Röntgenwesten geliehen, damit wir die trotzdem auf den Schoß nehmen können, die Katze. Und dann habe ich mir 3,5 Stunden von einem Nuklearphysiker der Ruhr-Uni, der hat total Spaß daran gehabt, erklären lassen, wie das alles funktioniert. Weißt du, mit Millisievert und dem Verfall. Und einmal Wahnsinn. Und man hat die Katzenhäufchen musste man sammeln in einem Spezialeimer für Sondermüll, weil die ja auch noch gestrahlt haben.
Ach du Schande.
Und das Geilste war, auf der Rückfahrt von Norderstedt, 300 noch was Kilometer bis hier im Münsterland. Da hatte die Katze ein Beruhigungsmittel bekommen, ne, für die Fahrt. Jetzt gibt es in 1 von 1000 Fällen Kontraindikation. Das heißt, das wirkt nicht beruhigend, sondern so aufputschend wie Koks. Da hat die ist abgegangen wie ein Zäpfchen in dem Auto. Aber die hat geschrien wie der Sänger von Knocked Loose, vor Nervosität, ja. Und dann haben wir Folgendes festgestellt, sobald ich nur 85 km/h fuhr, nicht schneller, war so ruhig. Und dann sind wir von Norderstedt bis Münsterland mit 85 km/h auf der rechten Spur über die Autobahn. Hör mal. Und ich habe noch nie so wenig Sprit verbraucht. Da war, glaube ich, der absolute Rekord. Also ich habe auch festgestellt, 85, wenn du nicht Stadt fährst, nur geradeaus auf der Autobahn, du verbrauchst mit, das ist der Wahnsinn.
Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Auto gefahren bin. Ich leih mir die Dinger immer aus. Das war noch in der Zeit, als wir mit den Kindern nach Dänemark rübergefahren sind. In so ein Ferienhaus oder so. Aber
Das ist übrigens auch sehr interessant, wenn du das bei Spielen machst. Bei Rennspielen absichtlich langsam fahren. Es ist ja auch mal murpig, wie unser Romanheld Hartmut sagen würde. Also so sinnfrei, anarchistisch, kindlich ist murpig. Einfach mal langsam fahren.
Ich erinnere mich noch an, also in der Zeit, als ich noch jünger war, als die Karren noch so eine Rolle gespielt haben, entweder musste man damit in die Disco oder die Kumpels hatten was oder die haben da rumgefummelt dran. Es gab ja immer einen, der autoverrückt war im Ruhrgebiet, ne? Und da erinnere ich mich daran, wenn ich das Auto meiner Eltern ausgeliehen habe und wenn wir dann unterwegs waren, irgendwie abends weg waren, dann mal an so einer Ampel. Und dann war die Wahrscheinlichkeit in den 90ern recht hoch, dass um eine bestimmte Uhrzeit in bestimmten Gegenden, wie auch Richtung Bochum und Co., an der Ampel so ein kleiner Wettbewerb initiiert wurde, dass der links von dir stand, irgendwie die Engines hat laufen lassen und irgendwie ein Wettrennen veranstalten wollte. Und ich habe dann zum Spaß auch mitgemacht, habe dann auch draufgetreten, wir haben gewartet, rot, dann orange, dann grün und dann ist er abgegangen und ich bin einfach extra wirklich ganz langsam wie eine alte Oma.
Oh, wie schön.
Schön langsam vorwärts gefahren und das sorgte immer für große Jubelstürme bei mir im Auto. Die waren ja auch schon alle angetrunken und ich durfte ja als Fahrer auch nicht richtig richtig zu lang. Und von daher kam mir das auch ganz gelegen, dass ich dann so ein bisschen kontraproduktiv rennspielmäßig unterwegs war. So ähnlich, wie du das beschrieben hast.
Es gab mal hinter der Ruhr-Uni so einen Parkplatz, da haben sich auch, also Ende der 90er, Anfang der Nuller, wo ich studiert habe, da haben sich auch so Fast and Furious Menschen getroffen erstmal, um dann wahrscheinlich entweder nur, um da abzuchillen auf ihren Autos lehnend, oder vielleicht auch, um danach Rennen zu fahren, wer weiß.
Ja, das war irgendwie nie ganz meine Welt. So.
Und beim Midnight Club zum Beispiel kannst du jetzt, oder wunderbar auch einfach so durch die Gegend cruisen, völlig ohne einen Auftrag anzunehmen beispielsweise.
Ja, na? Das einzige Spiel, wo es hektisch und schnell und trotzdem cool war für mich, war ein Crazy Taxi auf Dreamcast.
Ja, ist auch sehr schön. Habe ich auf der PlayStation 2 gern gespielt. Ja. Legendärer Soundtrack auch mit Bad Religion, Offspring und Co.
Das war richtig klasse.
Sehr schön, ja.
Da kommt ja übrigens auch ein Remake, ne?
Ah, wunderbar.
Ich weiß gar nicht, ob es ein klassisches Remake ist oder tatsächlich ein komplett neues Ding. Aber Sega ist ja da so ein bisschen unterwegs jetzt in diese Richtung wieder und versucht, die alte Arcade-Zeit wieder hochzufahren.
Sehr löblich.
Aber siehst du, mein Snorri, der ist auch in dieser Tierklinik in Norderstedt behandelt worden. Der hatte so Nierenleiden und ist dann auch letztes Jahr verstorben. Also von daher haben wir da auch was gemeinsam, was Katzen.
Ja, das hat das Leben hoffentlich bei deinem auch noch viele Jahre verlängert, die Behandlung, muss man sagen. Ja.
Ja, bei ihm war es ein bisschen dramatischer, sage ich mal. Da war auch nicht mehr viel zu retten. Das ist aber auch etwas, da kannst du einfach nichts machen. Wenn du da nicht von Anfang an, also wenn die schon ganz klein sind, die richtige Ernährung und sowas alles. Also, naja, wie auch immer. Es war eine wunderschöne Zeit und ich denke mal, bei dir sind auch noch Katzen unterwegs jetzt, ne?
Ja, einer liegt jetzt hier neben dem Mikrofon auf dem Tisch und poppt die ganze Zeit mit dem Schwänzchen auf die Tastatur. Der andere weiß ich halt nicht, wo er ist.
Ja. Kami liegt hier gerade in ihrem UFO, also rechts über meinem Kopf und ich bin auch ganz froh, dass er ruhig ist. Aber jetzt habe ich gerade ihren Namen gesagt und jetzt zuckt sie schon. Von daher, ich lieber vorsichtig. Ja, aber heute wollten wir auch sprechen über dein neues Buch. Da geht es nicht um Katzen, sondern um Strom, der auf einmal weg ist.
So ist es. Ein neues Jugendbuch, so für 11- bis 14-Jährige. Erwachsene lesen es aber auch mit Vergnügen, weil in den Jugendbüchern immer sehr viel Subtext drin ist. Heißt ziemlich zappenduster und erzählt die Geschichte einer Familie in Berlin, die vom Stromausfall überrascht wird, der komplett bundesweit rätselhafterweise geschieht. Draußen passieren Dinge, die schnell dazu führen, dass niemand sich mehr traut, rauszugehen. Das heißt, die wissen ja auch nichts, was eigentlich los ist. Und dann haben wir da eben diese vier Menschen, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, Hund, die nicht vorbereitet sind. Ne, der Vater, die ist so ein Schluffi, der im Sabbatical ist, schon seit mehreren Jahren und immer nur drei Teile einkauft. Kommt immer mit der Tüte. Da sind zwei Wasserflaschen drin, ein bisschen Butter, ein bisschen Brot. Da macht die Frau, die das Geld im Grunde momentan verdient, mit ihrer Reiki-Praxis eine Etage drunter, völlig wahnsinnig. Ja, und als dann tatsächlich der Blackout kommt und auch eine Weile anhält, da sieht man, wie es ist, wenn man nicht vorbereitet ist.
Das heißt, das Ganze hat auch so ein leichtes Mystery-Flair, wenn ich die richtig verstanden habe, weil nicht ganz deutlich wird, wieso, weshalb, warum überhaupt dieser Stromausfall da.
Ja, in der Tat. Also der Verlag wirbt auch mit dem Claim, dass das alles saukomisch sei. Und es gibt auch natürlich, wie immer, bei meiner Frau und mir in den Romanen viele Pointen. Aber es ist tatsächlich auch ein Mystery-Aspekt drin. Es ist ein Satire-Aspekt drin, weil der Vater immer lästert immer sehr viel über die Weltpolitik und darüber, dass die Chinesen alles übernehmen und dominieren und ja auch die Hafen in Hamburg kaufen und alles. Und dann haben wir aber ausgerechnet die chinesischen Nachbarn, zwei Etagen drunter, die sind vorbereitet, aber wirklich mit allem. Die haben Solarstromerzeugung mit diesen Solarpanelen auf dem Balkon. Die haben offensichtlich genug Vorräte. Die Tochter, die das Ganze erzählt, als ich Erzählerin ist, in deren Sohn verknallt, lässt sie sich an so einem Eimerchen Hilfslieferungen holt, zieht sie rauf, was der Vater total auf 180 bringt, weil er in seinem Stolz ihn verletzt, dass der Chinese hilft. Was natürlich alles auch schöne Allegorien sind.
Das heißt, mit dem Eimer den Balkon hoch dann, oder was?
Mhm. Und der Bruder von ihr, der wird auch komplett wahnsinnig, der kriegt Entzugserscheinungen, und zwar nicht beim Konsumieren von Internet, sondern der produziert. Der ist zwar erst 14, aber der erklärt den Leuten ständig, und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr werdet solche Kanäle auch kennen, der erklärt denen immer auf YouTube, wie sie Geld verdienen können im Netz. Online Geld verdienen.
Ach ja, okay.
Und mit 14 Jahren dreht ein Video nach dem anderen, ne, wo er dann behauptet, man könnte mit Dropshipping und mit Umfrageseiten und, weißt du, mit Transkriptionsservice und was weiß ich alles, könnte man wahnsinnig viel Geld verdienen. Und er wird wahnsinnig, dass er jetzt nichts Neues posten kann. Und dann sagt seine Schwester natürlich zu ihm, ja, aber die anderen können ja auch nicht posten. Weißt du, der hat so ein bisschen so die Angst, die Konkurrenz könnte ihn jetzt überholen. Mhm. Aber der Stromausfall ist ja deutschlandweit. Ne?
Ja.
Die sind ja genauso von betroffen.
Okay, das heißt, also es ist eine kleine Familie. Vater, Mutter und zwei Kinder, Bruder und Tochter. Und die Tochter erzählt aus der Ich-Perspektive.
Ja, die Tochter erzählt den Roman. Ist natürlich... die ist auch so 14. Und die ist natürlich diejenige, die eigentlich am schlauesten über die Situation nachdenkt. Und eigentlich, wie es bei Jugendromanen so ist, die Erwachsenen haben alle irgendwie einen Hau weg. Die sind alle bekloppt, auf ihre Art. Und die Kids, sowohl die Erzählerin wie auch der chinesische Nachbarssohn und im Grunde auch ihr Bruder letzten Endes, sind da schon ein bisschen aufgeräumter in der Birne. Es ist halt immer auch sehr lustig, weil ich trete ja sehr viel live auf in Schulen und jetzt auch Leipziger Buchmesse und so, die wird dann schon gewesen sein, wenn das hier ausgestrahlt wird. Wenn du dann vor 11-Jährigen, 14-Jährigen so liest, das ist ja dir herrlich dann. Wenn ein Erwachsener mit ihnen quasi Erwachsene durch den Kakao zieht.
Ja, das ist klasse. Und jetzt mal eine gefährliche Frage. Wo nimmst du denn die Inspiration her für deine Protagonisten?
Ja, wir haben schon so viele Bücher geschrieben, meine Frau und ich, dass teilweise natürlich aus den echten Menschen unseres Daseins verfremdet kam. Aber hier kam es eher aus der Situation, also du schreibst hier ein Buch, es gibt immer drei Anlässe, ein Buch zu schreiben, ne? Inhaltlich. Entweder du hast bestimmte Figuren, die du erzählen willst und strickst um die herum Geschichten. Das war ja damals so bei der Kultreihe Hartmut und ich. Oder du hast ein bestimmtes Setting, das du erzählen willst, eine bestimmte Welt. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagen würdest, ich schreibe mal einen Provinzroman über Norderstedt. Ich liebe die Atmosphäre hier, die Menschen. Da kann ich mir so ein Ensemble von skurrilen Charakteren vorstellen. Ne? Da kommt die Tierklinik vor. Da kommt Eintracht Norderstedt vor. Dann hättest du erstmal ein Setting und suchst dir für dieses Setting den Plot und die Figuren. Und der dritte Anlass ist, du hast einen Plot und suchst dir für den Plot die Figuren und das Setting. Und das war in dem Fall jetzt hier.
Das heißt, inspiriert auch durch Corona und Co.? Oder?
Ja, genau. Also der Verlag, wir machen ja seit vielen Jahren für den Belz Verlag diese absichtlich schmalen, sprachlich leicht zu lesenden, aber inhaltlich sehr dicht seienden Jugendromane zur Leseförderung. Und da gibt's immer auch so ein bisschen so Zurufe und Wünsche. Und da meinte unser Lektor auch, ob wir was hätten, was so eine Krisensituation, nicht, um Gottes Willen, nicht Corona, ne? Aber so eine andere Form von Krise thematisiert auf eine dramatisch lustige Art. Und Stromausfall wabert ja jetzt schon seit geraumer Zeit als Diskurs so durch die Luft, oder? Entweder wegen Hackerangriffen, die möglich sind, oder wegen Sonnenstürmen oder sonst was. Und witzigerweise kam ja vergangenen Dezember auch dieser von den Obamas produzierte Film Leave the World Behind, der ja auch wieder so ein Krisenszenario ist. Das scheint momentan in der Luft zu liegen.
Du sagst jetzt, der Plot stand fest. Also du wusstest, dass du das Thema Stromausfall auf jeden Fall im Zentrum haben musst.
Genau, und dann kam noch eine Inspiration. Da war ich bei Freunden in Berlin zu Gast an dem Tag, bei einer guten Freundin, meiner Frau. Ich war geschäftlich in Termin, habe da vorbeigeschaut, stand in deren Wohnung, die im Grunde das Setting ist, auf dem Balkon und beobachtete quasi die spätere Einstiegsszene des Romans. Nämlich, wie sich da so ein Hund losgerissen hat von seinem Frauchen, die Leine hinter sich herzieht, so plopp, plopp, plopp mit dem Griff, an einem Verkehrsschild hängen bleibt mit der Leine und ein Fahrradbote fährt da vorbei und sieht eigentlich, dass die Leine sich gerade spannt und stolpert da so drüber. Und das war eine sehr skurrile Szene, die haben wir sofort gemerkt und die wurde dann zur Einstiegsszene des Buches.
Mhm. Auch also, diese Familie hat auch einen Hund.
Die Familie hat auch einen Hund, ja, ja. Der Vater geht auch am Anfang noch, als der Stromausfall noch recht frisch ist, geht da einfach so vor die Tür und sagt, ach, da wird schon immer werden und guckt so hoch zu Mutter und Tochter, die so auf dem Balkon stehen und er sagt, seht ihr, es ist doch gar nichts von wegen Apokalypse und dann kommt so ein riesenlauter Knall von einem Block weiter, wie so eine Explosion und dann huscht er zusammen mit dem Hund schnell wieder rein und danach gehen sie nicht mehr raus. Ah. Da wird so angedeutet, dass in dem Moment, wo wirklich der Strom wegbleibt, natürlich sofort die Anarchie ausbricht. Was heißt die Anarchie? Ich will jetzt den Anarchismus, den ich ja recht sympathisch finde, nicht schlecht machen, sondern das Chaos ausbricht.
Ja. Jetzt haben die also diese Wohnung, wo ist das, im ersten Stock, im zweiten?
Vierte Stock, ganz oben. Darüber ist noch das Dach, Flachdach, Berlin. Da sind zum Beispiel verwaiste Hochbeete, die niemand mehr beackert. Was kannst du dir denken, dass hinten raus das aber wieder geschieht? Weil natürlich lernen die dann auch, ja, es ist schon nicht schlecht, wenn man vorbereitet ist.
Okay, und diese Familie, die besteht jetzt eben aus diesen vier Personen plus Hund. Und die haben da wahrscheinlich alle ihr kleines Reich, ihr Zimmer, also die beiden Jugendlichen oder die Kids. Und jetzt ist der Strom weg und die merken, okay, Internet ist kein Thema mehr. Mhm. Fernsehen, Computer, Videospiele ist
gar nichts mehr.
Thema mehr.
Genau.
Was macht man da?
Ja, also zunächst mal muss man überleben. Ja, es fällt sogar irgendwann das Wasser aus, weil das so hoch gepumpt wird. Ohne Strom geht das irgendwann auch nicht mehr. Und auch es ist ja auch noch ein sehr, sehr kalter Frühling. Das heißt, die müssen auch sich irgendwie warm halten. Also sehr viele praktische Dinge passieren auch erstmal. Und ja, was jetzt rein die Unterhaltung angeht, also die Tochter ist viel mit dem Nachbarsjungen am Kommunizieren. Erstmal solange die Handys noch gehen, über WhatsApp, bis die dann auch alle sind. Und dann aber auch über den Balkon.
Ach so, wie lange lässt du das denn quasi laufen? Ich will natürlich jetzt auch nicht alles.
Ja, das ist, muss ich jetzt ein bisschen nachschlagen. Das sind einige Tage.
Ah, okay.
Ne? Aber natürlich, wenn dann kein Strom mehr ist und es geht wirklich um Entertainment, dann fängt man wieder an zu reden und zu spielen. Also Brettspiele oder überhaupt Gespräche. Ne? Und das ist natürlich auch äußerst ungewöhnlich, weil wir uns ja alle, da nehme ich mich selber nicht aus und du dich wahrscheinlich auch nicht, gewohnt daran haben, ständig Input uns zu geben.
Ja.
Anstatt einfach mal, ich weiß nicht, wenn du hast ja auch Katzen, aber angenommen, du gehst Gassi mit dem Hund, wirst ja kaum noch einen sehen, der nicht einen Podcast dabei hört, zum Beispiel deinen, was ja löblich wäre, aber trotzdem. Oder dabei das Gassi-Gehen Instagrammable macht und sich dabei filmt, falls er auf Instagram präsent ist. Oder, anstatt einfach nur da lang zu gehen und zu gucken.
Na? Ja, ich bin wahrscheinlich schon, ich gehöre wahrscheinlich schon dieser tatsächlich alten Generation an, wenn er unterwegs ist und spaziert, einfach froh ist, wenn gar kein Input mehr da ist. Ich höre dann auch tatsächlich gar nichts oder so. Nein, die andere Geschichte, dass die sich dann als Familie wahrscheinlich wieder nach langer Zeit dann wieder Brettspielen zuwenden, ist das dann so Teil? Mhm.
Ja, das spielt jetzt in dem Roman keine tragende Rolle, aber dass sie sich wieder zuwenden, ist wichtig. was einerseits gut ist, andererseits aber auch dazu führt, dass ganz viele Konflikte aufbrechen. Unausgesprochenes ausgesprochen wird. Ne? Das heißt, wo es eigentlich optisch, wie der Roman ja auch heißt, ziemlich zappenduster ist, werden sozusagen die ganzen unausgesprochenen Konflikte ans Licht gespült. Was das Drama und das Kammerspiel darin ausmacht auch. Ne?
Das heißt, das ist kein rein lustiger, satirischer Jugendroman.
Nee, da sind auch echte Konflikte drin. Und manche haben das aber auch sehr ernst genommen. Also du musst bedenken, heute, also die Empfindlichkeiten sind ja unglaublich geworden. Ne? Da gab es Leute, die sagen, das geht viel zu lax um mit dem Thema Burnout. Weil der Vater, das ist wirklich nur ein Nebenthema, dass der sein eines Sabbatjahr, was er machen wollte, jetzt mittlerweile schon auf mehrere Jahre gestreckt hat. Ja. Es gibt aber einen Dialog mit der Tochter auf dem Dach, der ist total sensibel und wirklich herzerweichend darüber, dass sie sich eigentlich wünscht, dass er wieder funktioniert, ne? Sozusagen auch als Vater. Und dass es aber eben für ihn nicht so leicht ist. Und trotzdem haben dann Leute, so ein paar Überempfindliche, gesagt, oh, man muss mit Burnout noch ernster umgehen. Leute, es ist ein Jugendroman. Jedes Thema darin ist auf den Novellen, auf der schmalen Novellenlänge wirklich schon in Relation sehr tief behandelt.
Ja, und ich finde bei Literatur, bei Fiktion, da hat der Autor einfach, ja, nicht wie so ein Tyrann, aber es ist seine Welt, die er da präsentiert. Und da kannst du nicht auf alles Rücksicht nehmen, was da draußen gerade diskutiert wird oder was gegenwärtig passiert. Sonst kommst du ja von einem gesellschaftskritischen Thema zum anderen.
Ja, genau. Da musst du ein wissenschaftliches Buch schreiben. Aber von wegen Welt, ne, fällt mir jetzt gerade ein, habe ich wirklich nicht geplant, den Übergang. Ich habe ja so mit 12 Jahren angefangen zu schreiben, meine ersten Geschichten und Romanversuche und so. Und da habe ich damals mal, also der erste Roman, den ich versucht habe zu schreiben, Bremse mich, sollte ich das schon mal erwähnt haben bei dir, mit Füller im Schulheft im Wohnwagen meiner Großeltern auf Campingplatz in Holland. Der handelte von zwei jungen Detektiven, die witzigerweise eine Männer-WG haben, wenn man bedenkt, dass die Habenmut und Ich-Romane später Männer-WG-Romane waren. Und die gelangen durch so ein Dimensionstor in so einer mysteriösen Kneipe in ein Dorf. Und es gibt nur dieses Dorf in dieser Welt. Es gibt nichts außer diesem Dorf. Und dieses Dorf ist das Spielbrett von Heimlich und Co., falls ihr das was sagt.
Ja, das habe ich sogar im Regal.
So, da sind so 10 Häuser drauf und das ist ein sehr schönes Spielbrett. Sehr atmosphärisch gemalt. Ne? Und das hat mich als Kind so fasziniert. Weniger der Spielmechanismus, wo man rausfinden muss, wer ein Agent ist und so, wer nicht, sondern wirklich diese Optik, dass ich wirklich als Kind dachte, stell dir mal vor, es gibt eine Dimension oder ein Universum, in dem existiert nur dieses Dorf, nichts anderes. Und da flutschen die rein.
Das wird oftmals unterschätzt tatsächlich, dass das Artdesign, die Illustrationen auch von analogen Spielen, dass die eben auch die Fantasie anregen und dass die sehr relevant sind auch.
Allein absolut.
Wie man sich beim Aufbau des Spiels fühlt, wie sich das Ganze haptisch eben anfühlt, wie das Ganze dann präsentiert wird. Natürlich entwickelst du mit der Zeit, und ich habe jetzt hier in meinen Regalen, glaube ich, 250 oder 300 Brettspiele, eine gewisse Professionalität und weiß, okay, das ist jetzt ein weiteres irgendwie Fantasy-Tabletop-Game oder was weiß ich, irgendwas Historisches, Strategisches. Aber ich erinnere mich noch genau an diese magischen Momente, die du jetzt schön beschrieben hast. Also dieser Weg vom Campingplatz, es öffnet sich eine Tür in der Fantasie und du bist in der Kneipe und dann bist du im Brettspiel. Das ist das hörte sich toll an. Und in jungen Jahren war das auch so, dass so ein Spiel wie Hero Quest zum Beispiel total meine Fantasie angeregt hat. Das war ja noch so in den 80ern, wo sowas wie Conan im Kino lief und man hat vielleicht gerade mal den Hobbit gelesen und dann hast du so ein Hero Quest gehabt und da gab es tatsächlich kleine Figuren, eben Tabletop, die dadurch das Dungeon sich bewegt haben. Das hat mich damals auch so fasziniert, dass ich da auch meine ersten kleinen Kurzgeschichten geschrieben habe. Jetzt keine Romane wie du, aber so kleine Abenteuer.
Ja.
Was man da halt, ne, in diesem verrückten Labyrinth erleben kann.
Ja, guck mal, was witzig, dass du sagst, in diesem verrückten Labyrinth. Es gibt ja auch das verrückte Labyrinth, diesen Ravensburger Klassiker.
Richtig.
Wo man diese Gänge verschiebt. Gibt es dann zig Varianten. Bis heute wenn wir das hier so spielen, stelle ich mir dann wirklich vor, ich bin in diesem Gang und da sind diese feuchten Mauern, Efeu überwachsen, ne? Und es riecht so ein bisschen modrig. Und ich komme wieder an so eine Sackgasse und dann verschiebt sich das und dann höre ich quasi dieses Geräusch, wie sich diese schwere Wand verschiebt. Da kann ich wie ein Kind bis heute sozusagen, stelle ich mir innerlich dann vor.
Wenn dich das so, sage ich mal, fasziniert, dann bist du doch bestimmt auch anfällig für Tabletop und Fantasy und Pen and Paper, oder war das nicht so?
Nee, tatsächlich weniger. Ich habe so Oberstufenzeit, Gymnasium, da haben mich Kumpels in Shadowrun gezogen. Ah, sehr schön. Und Cyberpunk hat mich damals sehr fasziniert, die ganzen William Gibson-Romane gelesen, ne? Neuromancer und so weiter, Blade Runner, diese ganze Cyber... Und es gab ja auch Amiga-Spiele, die diese Atmosphäre wahnsinnig transportiert haben, allen voran Syndicate.
Oh ja.
Und auch, wenn ich mich recht entsinne, BAT2 oder wie das hieß, so ein paar wenige. Das hat mich eine Zeit lang fasziniert, da bei einer Oberstufenfahrt irgendwo zu liegen, auf dem Bett die anderen rauchen und kiffen. Ich war nie ein Raucher. Man selbst haut sich die Bierchen in den Schädel und stellt sich diese Welt dann halt vor. Und mich haben diese Cyberpunk-Welten immer etwas mehr fasziniert beim Spielen jetzt, weniger beim Filme gucken da auch, als so Fantasy-Welten.
Ja, da gibt's im Brettspielbereich auch deutlich weniger Auswahl als jetzt im Feld der klassischen Fantasy. Übrigens, wo du gerade Gibson erwähnt hast, Neuromancer wird ja jetzt tatsächlich auch als TV-Serie verfilmt.
Ach, sieh an.
Da habe ich mich auch richtig gefreut, da bin ich sehr gespannt. Also
Peripherie ist auch schon verfilmt worden von William Gibson, habe ich noch nicht gesehen.
Habe ich auch noch nicht gesehen, ja.
Das ist ja auch, William, mal nebenbei gesagt, wenn du als deutschsprachiger Originalautor, den noch keiner kennt, und der nicht schon seit den 80ern Kult ist, Texte wie Neuromancer oder Peripherie anbieten würde, es wird kein Verlag kaufen. Die würden sagen, ich verstehe nicht, was sie von uns wollen.
Sprich, du hast da schon deine Erfahrung mitgemacht.
Ja, ich bin ja auch Agent und Mentor für Autoren und so. Und ja, wenn da nicht schon ein Name ist und wenn es nicht aus dem angelsächsischen Raum kommt, ist Cyberpunk zum Beispiel überhaupt nicht verkäuflich.
Ah, siehst du, da muss ich mal den Christian Endres fragen, wie da so seine Erfahrungen sind. Der ist ja so in dem Bereich Science Fiction Fantasy auch unterwegs.
Also auf großen Mainstream-Verlagen nicht verkäuflich, sagen wir mal so. Ah, okay.
Ja, da stecke ich nicht drin, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das Brettspiele damals auch tatsächlich, so wie du es beschrieben hast, die ersten frühen Tore waren auch in so andere Welten und dass das auch sehr relevant war, wie die illustriert und ausgeschmückt waren. Früher in den 80ern, da gab es noch diese, ich weiß noch, das schwarze Auge und so. Mhm. Da gab es auch noch die, ja, wie soll man sagen, das waren so 3D-Brettspiele auch manche, ne? Da hattest du ein Interieur, da hattest du...
Ja, richtig, genau. Raum, ne? Ja. Ja, du hast als Kind damals, und ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, mit realen Dingen einen wahnsinnigen Fantasieschub bekommen. Ich kann mich noch entsinnen, man hatte ja damals diese Masters of the Universe-Figuren, ne? Auch He-Man und die... Und da gab's im Spielzeugladen so ganz einfach aus Kunststoff gab's so, das hatte gar nichts mit He-Man zu tun, glaube ich, so Art Bodenplatten, die stellten einfach nur ganz grob so eine Kraterlandschaft dar. Ich weiß gar nicht, wovon die waren. Habe ich mir ein paar von geholt, hab da Skeletor und was weiß ich wen reingestellt und hab als Kind eine Art Episode 0, so eine Art Ursprungsgeschichte, wo die eigentlich herkommen, in dieser Kraterlandschaft gespielt mit den Figuren.
Ja, klasse.
Ich weiß nicht, ob das heute bei den Kids, du hast ja Kinder, ne?
Ja, die sind jetzt auch schon erwachsen, die beiden Mädchen, aber wir treffen uns tatsächlich immer noch so alle 2 Wochen und da werden auch grundsätzlich Brettspiele.
Ah.
Zockt. Wir machen auch Videospiele zusammen, so ist nicht, ne?
Mhm.
Aber es gehört immer, es ist so ein Ritual, dass grundsätzlich auch immer 1, 2 am Wochenende so Spiele auf den Tisch kommen, das sorgt immer für so eine ganz seltsame Entspannung. Auch wenn es natürlich ein Wettbewerb ist, man will ja gewinnen. Ne?
Mhm.
Aber trotzdem ist das immer sehr angenehm.
Absolut, das ist tatsächlich unglaublich beruhigend. Und ich wünschte mir oft, ich könnte mir von den vielen Spielen, ich meine, wir haben jetzt nicht wie du 300 hier, aber durchaus auch, mal dreistellig sicher auch, und bei vielen Spielen, die man nicht schon sein Leben lang kennt, und wenn man die dann ein paar Monate nicht gespielt hat, ich zumindest habe dann immer Schwierigkeiten mir die Regeln, da muss ich mir wieder neu drauf schaffen. Und da hätte ich gern wirklich ein besseres Gedächtnis für.
Aber da bist du nicht alleine, das geht mir auch so. Wenn man mal wieder ein komplexeres Spiel aus dem Regal holt, was man vielleicht jetzt ein paar Monate nicht gezockt hat, dann ist es auch immer hilfreich, wenn einer eine halbe Stunde bevor sich alle an den Tisch setzen, sich nochmal die Regeln liest, damit das nicht so endet wie bei uns letztes Mal. Ich weiß gar nicht, was es war. War es Terra Mystica oder irgendwie sowas? Da habe ich mir auch gedacht, okay, das ist so dasselbe Prinzip, das werden wir schon schnell irgendwie hier ausklamüsern und wir können gleich starten. Nee, denkst du, ich musste ständig im Regelheft nachgucken, weil es irgendeine Nachfrage gab, die ich nicht auf Anhieb beantworten konnte. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen. Also mir geht's auch so.
Da ist das Internet zu loben, dass du heute zu jedem Spiel ein Tutorial auf YouTube findest.
Ja, da habe ich tatsächlich noch nie geguckt. Weil ich bevorzuge da die Anleitung. Das ist ja auch meist wirklich so, so gut strukturiert, ne? Aber wo wir jetzt die 80er erwähnt haben, wir haben letztens auch bemerkt, dass die Spiele damals ganz schön hässlich waren. Wir haben hier gespielt, warte mal, wie heißt es? Auf Heller und Pfennig.
Ja.
Das ist so ein Spiel, da musst du in so einem Raster musst du verschiedene Figuren auslegen, wie jetzt zum Beispiel ein Steuereintreiber, der bringt dir Schulden ein, oder eine Königin, die bringt dir Geld, und dann wird das in so ein Raster gelegt. Und das Spiel ist zwar rein mechanisch richtig gut, aber meine Güte, das ist schon ein recht trostloses Art-Design gewesen.
Ja.
Das hat den gegenteiligen Effekt, ne? Dass da nicht groß die Fantasie angeregt wird, sondern dass da eher alles so runtergeregelt wird.
Bei mir ist es auch so, eigentlich im Grunde, wenn ich ehrlich bin, auch wie beim Videospielen, weswegen ich ja auch so ein Retro-Mensch bin, am liebsten sind mir sehr schlichte Regeln, aber daraus sich ergebend eine gute Spieltiefe, anstatt umgekehrt unglaublich komplizierte Mechanismen. Aber letzten Endes ist da gar keine Tiefe, sondern du spielst dann 90 Minuten da etwas durch, das sich wie von selbst ergibt.
Ja. Ja?
Und da hast du quasi einen umgekehrten Fall.
Also da gibt's auch im Grunde für jede Gelegenheit, auch für jede Zeit, die man so hat, mittlerweile so ein, zwei Favoriten, die wir dann eigentlich immer zocken. Je nachdem, ne, wer so beteiligt ist, weil manchmal, also zu viert gibt es dann noch andere Möglichkeiten, als wenn du nur zu zweit oder zu dritt bist. Ja, aber das zieht sich auch eigentlich durch unsere komplette Familiengeschichte, dass wir schon immer mit den Kindern, sei es auch im Kindergartenalter, haben wir schon diese kleinen Brettspiele, wie hießen die alle, Obstgarten von Haber und solche Sachen gespielt. Und das hat sich tatsächlich bis heute gehalten, dass sie auch irgendwie Bock drauf haben. Also ich bilde es mir zumindest ein. Und du spielst aber auch relativ regelmäßig dann, oder?
Ja, meine Frau und ich spielen gerne, gerade auch im Sommer auf der Terrasse und so, sehr, sehr gern Neues, Vertrautes. Es kommt immer wieder was Neues ins Haus. Ne? Zuletzt Aqualine, wunderschönes Spiel für zwei, mit so einem maritimen Thema, wo du halt auch ganz einfache Regeln hast, ne? Aber eine schöne Spieltiefe. Ja, das ist ein Refugium. Das ist ähnlich beruhigend, also vergleichbar beruhigend. Bei Videospielen sind dann eher so Sachen wie Animal Crossing oder Professor Layton oder so, wo du halt auch entschleunigst und wirklich entspannst.
Ja, dieser Effekt der Cozy Games, der gemütlichen Spiele, den gibt es sowohl digital als auch analog. Ne?
Ja.
Das beste Beispiel ist natürlich Dorfromantik.
Ja, das haben wir gerade frisch. Guck an.
Ne? Das ist ja eigentlich erst digital durchgestartet und die Leute begeistert hat. Und dann wurde tatsächlich aus einem Videospiel, das letztlich auch Brettspielmechaniken repliziert, dann auch ein klassisches Brettspiel. Das ist so ein schöner Kreis, der sich da
spielt. Genau, da spielt man ja für die, die es nicht wissen, zusammen. Ne? Nicht gegeneinander. Man baut quasi dieses Dorf und das, was beim Videospiel der Fortschritt wäre beim Aufbau, ist dann da sozusagen auf fortlaufenden Blöcken, ne? Dass man sozusagen, man spielt nicht immer neu, sondern baut das eben von Partie zu Partie auf.
Ja, und diese Kooperation kann auch Spaß machen. Ich kriege dann aber oft das Feedback, dass, also meine Töchter zumindest haben eher Bock auf Wettbewerb und mögen in der Regel nicht die Spiele, wo wir dann alle zu viert einem gemeinsamen Ziel entgegensteuern.
Ja.
Das ist auch wieder zu harmonisch. Und der Klassiker, der dann seit Jahren auf den Tisch kommt, wo dann auch alle still und ernst sind und wissen, wir müssen uns jetzt richtig gegenseitig die Hölle heiß machen, ist Löwenherz. Mhm. Das ist auch so ein Klassiker, da fängt jeder an mit so ein paar Rittern und mit so einem Gebiet in einer Ecke. Mhm. Es gibt so Minen, da kann man eben seine, also mit denen kann man dann letztlich, mit den Erträgen kann man dann letztlich wieder neue Sachen kaufen, neue Ritter kaufen. Es ist ein relativ einfaches Spiel über Gebietskontrolle. Mhm. Jeder steckt Stück für Stück einen größeren Teil dieses Geländes für sich ab. Man hat eine Burg und Ritter. Und dann entwickelt sich so eine Spannung, dass sich das alles so gegenseitig hochschaukelt. Auf einmal rekrutiert dein Nachbar den zweiten oder dritten Ritter und man fragt dann am Tisch, hey, hast du irgendwie, willst du mein Gebiet eindringen? Nee, ich sichere mich nur ab. Und so geht das dann immer weiter und plötzlich spielt der eine Karte, wo sich die Grenzen verschieben und irgendwann entwickelt sich dann so eine spannende Eigendynamik, dass man mit ganz kleinen Gebietseroberungen plötzlich die erforderlichen Siegpunkte erreichen kann. Und
zack. Jetzt stell dir mal vor, was das gerade jetzt für eine weltpolitisch-allegorische Ebene ist. Da sagt jemand, nein, ich will mich nur absichern gegen euch und dann dringt er in fremdes Gebiet ein. Das können wir jetzt mal weltpolitisch als Allegorie so stehen lassen.
Okay.
Ja. Ja, Spiele sind ja Allegorien auf die Welt. Von Monopoly bis Risiko, offensichtlich auch bis Löwenherz.
Ja, man kann die Eroberung, die Expansion, die kann man da quasi ausleben.
Hast du bei Monopoly früher immer eher dazu tendiert, die billigen Straßen zu kaufen? Also quasi, wenn wir jetzt in Bochum wären, zu sagen, scheiß drauf, ich hole mir hier die Hustadt und Hamme und gehe über die Masse an Mietwohnungen. oder eher dann darauf geguckt, dass wir diese Schlossallee bekommen.
Irgendwie hatte ich immer Bock auf die Schlossallee und genau die Fixierung hat dafür gesorgt, dass ich irgendwie nie richtig gut war bei Monopoly. Ja. Meist war einer schneller oder hatte dann mehr Geld und dann hat man doch den mittelmäßigen Kram gehabt. Also Monopoly bin ich auch wirklich ein schlechter Spieler.
Ja, ich war da auch nie so wirklich gut. So Mittel. So Hoffenheim-Niveau. Aber von wegen Mystery, ne? Weil Monopoly und Mystery, wir hatten ja vorhin gesagt, Mystery-Elemente kommen in den Romanen hin und wieder vor oder zumindest offene Fragen. Und in diesem Buch, was ich als Kind versucht habe zu schreiben, war ja pure Mystery. Du kennst ja den Mandela-Effekt, dass man Dinge anders erinnert, als sie offenbar sind. Und eines der berühmtesten Beispiele ist doch, dass viele Menschen den Monopoly-Onkel vorne drauf, diese Figur, mit Monokel, mit dieser einseitigen Brille erinnern und andere nicht. Erinnerst du den so?
Ui, ich meine ja.
So, und er ist ja ohne Brille. Und das ist eines der berühmtesten Beispiele für den Mandela-Effekt. Derer gibt es ja mittlerweile unglaublich viele. Es gibt auf YouTube hochinteressante Videos. Da werden Dutzende, Hunderte Beispiele aufgeführt. Und wenn du in diesen Kaninchenbaum mal reinkletterst, Jörg, hör mal, dann kriegst du aber einen Anfall. Weil da sind Sachen bei, wo du dir denkst, das kann nicht sein, dass das so ist, wie es jetzt offiziell angeblich ist. Ein anderes Beispiel wäre bei James Bond, da gab es doch diesen Beißer. Mhm. So, und der verliebt sich am Ende da in irgendeine Frau. Und die Frau hat eine Zahnspange, was ja auch total logisch ist. Ja, weil dieser Beißer sozusagen, das ist ja die Pointe. Die hat aber nie eine Zahnspange gehabt. Und Millionen Menschen erinnern aber, dass die eine Zahnspange hatte. Und wenn du heute diese DVD oder VHS-Kassette einschiebst, keine Zahnspange. Deswegen gibt's ja die Verschwörungstheorie, dass der Mandela-Effekt nicht kollektive falsche Erinnerungen sind, sondern tatsächlich ein Ergebnis von Paralleluniversen und verschiedenen Zeitlinien und so weiter. Weil bei manchen Sachen denkt man sich wirklich, das kann doch nicht sein. Das war doch der Witz an der Sache.
Das ist ja fast wie bei den Märchen, über die ich letztens mit dem Christian Endres gesprochen habe. Mhm. Darüber, dass viele Leute zum Beispiel denken, dass das Hexenhaus aus Lebkuchen bestand.
Ja, dachte ich auch.
Ja, aber im Original, das ist natürlich jetzt kein Mandela-Effekt, also von daher weiche ich ein bisschen ab von deinem Muster. Aber im Original war es eben tatsächlich Brot, Zucker und Co. Mhm. Und kein Lebkuchen. Der kam erst viel später dazu.
Ach so.
In vielen Märchen ist es so, dass die Dinge, die sich so ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, wo man denkt, ja, das war doch schon immer so, das muss doch so sein, wie zum Beispiel die Sache mit dem Froschkönig, also dass der nicht geküsst worden ist und sich dann in einen Prinzen verwandelt hat, sondern dass die ihn voller Abscheu weggeworfen hat, den Frosch. Und er hat sich dann verwandelt.
Echt?
Er war gegen die Wand geworfen, im Original, im Französischen.
Mhm.
Es ist natürlich jetzt, wie gesagt, was anderes, weil das bezieht sich natürlich auf eine tatsächliche Erinnerung von Märchen, die man eben aber in einer moderneren Variante als Kind gehört oder gelesen hat.
Okay.
Und die dann eben nicht mehr der Ursprungsquelle entspricht. Ja,
ja, das ist, ich komme, einen frage ich dich noch. Was sagt Darth Vader, als Luke Skywalker an diesem Gang da hängt zu ihm? Der berühmte Spruch?
Ich bin dein Vater.
Genau, das ist klar. Und was sagt er? Okay, die meisten denken, er hat gesagt, Luke, ich bin dein Vater. Tatsächlich sagt er aber, nein, ich bin dein Vater. No, I am your father. Auch wieder so ein Ding, wo Millionen Menschen oder Hunderttausende das so erinnern, dass er sagt, Luke. Na, also das ist schon interessant. Wobei ich sagen muss, in meinem persönlichen Leben, obwohl ich, als ich mal mich mit den Sachen beschäftigt habe, wirklich runtergerannt bin, den Monopoly-Karton in die Hand genommen habe, weil ich auch dachte, der hat dieses Monokel auf. Und dann wirklich das Gefühl hatte, ja, der Karton selbst hat sich verändert, wir sind in einer anderen Zeitlinie.
Aber natürlich meine Frage als Amateur auf der Brettspielhistoriker, gab es da vielleicht andere Editionen?
Nee, offenbar nicht. Also da müsste man mal recherchieren, aber soweit ich das gelesen habe, war das nie so gewesen. Das ist ja das Faszinierende. Andererseits würde ich das erst hundertprozentig glauben mit den verschiedenen Zeitlinien, wenn das bei einem Spiel auftauchen würde, bei dem ich mir wirklich hundertprozentig sicher bin. Wenn, angenommen, The Secret of Monkey Island, ja, heißt nächste Woche plötzlich, was nimmt man denn mal? The War of Monkey Island oder so. Wo wir beide sagen würden, nein, das ist hundertprozentig klar, dass es The Secret hieß. Und die ganze Welt um uns herum, minus ein paar tausend Leute, die ja auch noch anders erinnern, sagen, das heißt doch nicht The War. Dann würde ich sagen, okay, alles klar. Die Zeitlinien sind durcheinander gekommen. Wer immer daran schuld ist, ob das die Crew von der Enterprise ist, die damals diese Wale da gesucht hat, ob das Skynet ist, der schon wieder einen Terminator zurückgeschickt hat, da ist was durcheinander gekommen.
Jetzt bewegen wir uns tatsächlich in eine sehr interessante Richtung der Fiktion, und zwar in die von Haruki Murakami. Ich weiß nicht, ob du
ja
1Q84 und Co. gelesen hast.
Nee, leider nicht. Also das ist eine große Leselücke noch, aber ich kenne den Mann, ich weiß, was er macht. Und ich weiß, wenn ich damit anfangen würde, mich das wahrscheinlich sehr faszinieren.
Das Q steht ja für Question Mark.
Mhm.
Also 1:84. Und ich kann dir nur wärmstens empfehlen, das zu lesen. Denn genau darum gilt es auch in dem Roman, dass jemand bemerkt, dass sich da was verschiebt, dass sich kleine Dinge in der Gegenwart ändern, bis man irgendwie realisiert, die Polizisten da in Tokio, die tragen ganz andere Gürtel, andere Waffen. Ich kann es jetzt auch nicht mehr komplett replizieren, aber irgendwann dämmert einem, dem Leser und natürlich auch dem Protagonisten, dass er da in einer anderen Realität unterwegs ist. Mhm. Dass er durch ein Tor gegangen ist. Ich glaube, das war sogar eine Autobahnzufahrt in Tokio irgendwie. Es gibt ein Ereignis, das löst quasi diesen Riss in der Gegenwart aus, nur dass er ihn nicht sofort bemerkt. Also man sieht nicht sofort die Raumschiffe und die Aliens oder irgendwas. Mhm. Aber diese Stadt, in der man groß geworden ist, die man kennt, die zeigt an vielen Stellen Veränderungen, die man so gar nicht in Erinnerung hatte, so Dinge. Und das wird dann auch angenehm unheimlich. Es entsteht so eine Verfremdung und irgendwann muss er realisieren, oder der Held halt wahrnehmen, dass er da in einer anderen Realität des Tokios unterwegs ist. Also ich kann dir 1Q84 nur wärmstens empfehlen.
Naja, aber mich faszinieren mich solche Sachen. Ich rede auch immer aus Spaß so, als ob Filme Tatsache sind. Weißt du, so mache ich immer so aus Spaß. Wenn jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres ging doch dieses Jahr los mit dieser obskuren Geschichte von dieser Shopping Mall in Miami, wo angeblich Außerirdische aufgetaucht sind. Hast du das mitgekriegt?
Nee.
Das war doch ganz am 1. Januar, gab es einen Polizeieinsatz in einer Shopping Mall in Miami. 120 Polizeiautos. Da denkt man sich ja schon, ach du Scheiße, was ist denn da los, ne? Angeblich einfach nur Krawall, Jugendliche, die Randale gemacht haben, ne? Und dann gab es so verwaschene Aufnahmen von irgendwelchen Schatten und von irgendwelchen, du kannst ja heute eh nicht mehr sagen, was das ist. Und dann gab es dann natürlich kurzzeitig so eine Verschwörungstheorie, da sind Aliens gewesen in dieser Mall und deswegen war da so viel Polizei. Und momentan wird ja viel dieses Alien-Thema quasi gepflanzt. Ne? Die Amerikaner haben ja tatsächlich, letztes Jahr doch, ne, da gab es auch diese Anhörung von jemandem, vom Geheimdienst oder was, der gesagt hat, ja, wir haben tatsächlich Alien-Technologie schon irgendwie gefunden oder was das war. Das war ja jetzt keine Science-Fiction, hat er ja wirklich gesagt. Das Thema ist momentan ähnlich wie Stromausfall, um an den Bogen zu, ist das in der Luft? Und dann sage ich immer so aus Spaß, Leute, seid doch entspannt. Wir wissen doch alle, der erste Kontakt ist, lass mich lügen, 2074 oder so, ne? Wo bei Star Trek, wo Seth Cochran den ersten Kontakt hat.
Da bin ich überfragt.
liebe Zuhörer, gibt's bei dir Kommentare eigentlich? Kann man bei Spotify auch, ne? Schreibt es in die Kommentare. gibt's Brettspiele mit Alien-Thematik?
Puh.
Nicht also, so, ne?
Futuristische Science-Fiction-Geschichten gibt's natürlich, ne? Im Tabletop-Bereich fängt das an irgendwie. Also da hast du Doom und sowas. Du hast natürlich auch die Space Marines im Warhammer-Bereich. Du hast.
Ja, klar, ja.
Aber so, ich sag mal, Aliens als klassisches Thema, warte mal.
Ja, vor allem auch in so einem Massenspiel. Das finde ich ja ganz interessant. Du kommst immer mit Tabletop und Warhammer. Zu Warhammer gibt's ja ganze Geschäfte, ne? Ich habe mal in irgendeiner mittelgroßen, pittoresken Stadt im Süden, wo ich einen Auftritt hatte, da habe ich mal in so einer Gasse hinterm Hotel geparkt. Da war tatsächlich ein Geschäft. Das war nicht mal nur für Tabletop. Ich hatte den Eindruck, das war nur für Warhammer. Ein ganzes Geschäft. So ein kleines Ladenlokal.
Das sind ja die Lizenzshops hier von Games Workshop und so, ne?
Ja.
Ja, aber Aliens, ich habe mich gerade hier noch mal ein bisschen genauer umgeschaut. Also, das ist wirklich, jetzt wo du es sagst, ich habe fast nichts. Also, ich habe hier ein Spiel, das heißt Eclipse. Das ist ein 4X-Strategiespiel, da übernimmt jeder eine Alien-Rasse. Ne?
Mhm.
Und du kämpfst gegeneinander auf so einer Weltkarte. Aber ich glaube, du meintest ja eher das klassische Alien-Thema. So.
Mhm.
Und, da habe ich tatsächlich nichts in meiner Sammlung.
Tja, guck, Marktlücke. Ein an die breite Masse gerichtetes Spiel mit Alien-Thematik. Irgendwie was so zugänglich und massentauglich ist wie Siedler oder wie Alhambra oder wie Carcassonne, aber mit Alien-UFO-Landungen. Da, hier.
Würde mich jetzt doch tatsächlich mal interessieren, warum das thematisch so dünn besetzt ist. Normalerweise müsste ich da irgendwas haben, aber da ist tatsächlich nichts.
Hm. Wäre mal interessant für Doktorarbeiten, ne? Welche Themen und welche Zeiten bei massenpopulären Brettspielen, da könnte man, vielleicht ist das so, dass da eher historischere Zeiten oder eher so pittoreske, ländlichere Themen beliebter sind als Science Fiction, jetzt für klassische Brettspiele.
Also wenn du zum Beispiel auf Steam schaust, da kannst du ja nach Keywords listen.
Mhm.
Da gibt es natürlich jetzt keine Brettspiele, sondern digitale Unterhaltung, aber was das Interesse angeht, ist das ja vielleicht auch aussagekräftig. Da sind so Sachen wie Fantasy sind immer ganz weit oben.
Mhm.
Und das hast du auch tatsächlich im analogen Bereich, im Brettspielbereich, dass das so, also da kannst du eigentlich nicht viel falsch machen. Science Fiction kommt dahinter. Die ist schon ein bisschen spärlicher gesät. Aber alles, was mit Magie, Zauberern, Helden, Abenteurern zu tun hat, kannst du eben auch durch alle Altersklassen hindurch irgendwie aufarbeiten und anbieten.
Ja, aber lass noch mal einen Bogen zurück machen. Ich würde mich jetzt mal neugierigerweise interessieren. Wenn Stromausfall kommt, seid ihr also mit 300 Spielen, sagen wir mal, was Entertainment angeht, wunderbar ausgestattet. So, dann gab's ja das Ende von Leave the World Behind. Das kann man vielleicht spoilern. So ein kleines Nebenleitmotiv dieses apokalyptischen Films ist ja, dass die Tochter süchtig ist nach der Serie Friends. Ne, und dass sie die halt jetzt erst guckt, so mit ihren 15 Jahren und total fasziniert ist. Und dann ist ja das Netz weg. Ne, auch Strom. Und in einem Überlebensbunker von einem sehr wohlhabenden Mann, in den die da irgendwie noch gerade so reinkommen, findet sie eine riesige physische DVD-Sammlung. Und die Schlussszene ist, während draußen vielleicht die Welt untergeht, dass sie die letzte Folge von Friends noch gucken kann, weil es DVD noch gibt in diesem Keller. Ist das nicht ein geiles Motiv?
Ja, das ist schön.
Habt ihr auch sowas? DVD-Sammlung noch, CD-Platten, tralala?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war noch nie der große Sammler, also bis auf jetzt Brettspiele. Ich habe zwar mal eine Zeit lang Videospiele gesammelt, aber als ich das dann beruflich gemacht habe, war es auch so, dass man dann immer mehr eben auf die digitalen Codes und Pressereviews und so auch umgestiegen ist. Und dann war auch tatsächlich irgendwann das Geld nicht mehr da, weil es geht ja ganz schön in die Kriegskasse. Also so ein Vollpreisspiel. Also von daher habe ich da, auch was Filme und so angeht, war ich auch noch nie der Sammler, ehrlich gesagt. Also ich habe Spielzeug habe ich eine Zeit lang gesammelt, bis ich irgendwann der Uni entwachsen bin. Dann habe ich die fast alles an meinen Bruder abgegeben. Im Moment bereue ich das auch so ein bisschen. Du hast ja die Masters erwähnt, da hatte ich auch fast alles von.
Ja.
Ich konnte ein paar Legos retten, aber ich habe keinen Keller voll, also nichts mit irgendeiner komplettierten Sammlung von irgendwelchen Unterhaltungsmedien.
Bist du denn ansonsten vorbereitet? Habt ihr Wasser- und Nahrungsvorräte für eine gewisse Zeit des Stromausfalls? Habt ihr die Möglichkeit, die Bude irgendwie zu heizen, auch wenn kein Strom da ist?
Also ich habe 4 Kisten Wasser und 2 Kisten Bier. Whisky sieht schlecht aus. Whisky habe ich tatsächlich gar nicht mehr. Die Heizung ist, also bei der Heizung werden wir aufgeschmissen. Wir haben auch keinen Holzofen oder so. Da müssen wir uns mit Decken behelfen. Und Lebensmittelvorräte sieht auch schlecht aus, ehrlich gesagt. Also da, ich habe noch ein paar Dosen Bohnen und Linsen, weil die meist nie einer essen will.
Ja, dann bist du ja dem Vater aus dem ziemlich zappenduster Roman relativ ähnlich.
Ich hatte diese Befürchtung schon, als du ihn eingeleitet hast. Ich bin auch der Typ, der kommt vom Supermarkt mit 3-4 Sachen nach Hause geschlurft und alles schaut ihn fragend an.
Also ich gucke auch ganz gerne den einen oder anderen YouTuber, der sich damit professionell beschäftigt, mit Prepping. Und da gibt's ja dann auch so entsprechende Listen. Ne? Wenn man sagt, doch komm, für einen Monat sollte es schon reichen. Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn ein Stromausfall einen Monat dauert, dann ist sowieso Apokalypse. Dann brauchst du nicht nur Wasser und deine Bohnen da, dann brauchst du im Grunde auch die abgesägte Schrotflinte, die in Deutschland keiner hat. Ja, aber davon abgesehen, das ist ganz faszinierend, welche Mengen da angegeben werden, ne? Wenn man jetzt von einem Monat ausgeht. Welche Mengen an Wasser, welche Mengen an haltbaren Konservenlebensmitteln. Es ist aber machbar. Es ist auch machbar, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, einen Holzkamin, dass du einfach Schlafsäcke hast, die bis zu minus 30 Grad halten. Solche Kleinigkeiten. Das ist schon beruhigend, das zu besitzen.
Ja, ich glaube, während der Corona-Jahre, da gab es mal ab und zu so Tendenzen, ob wir nicht auch mal irgendwie eine Speisekammer füllen sollen, oder irgendwie das Notwendigste an Lichtquellen, medizinischen Hilfsmitteln zu Hause haben sollen. Aber wahrscheinlich hätten wir es auch gemacht, wenn die Kinder noch da gewesen wären.
Ja.
Weil du dann vielleicht immer noch mehr so diesen Beschützerinstinkt hast.
Ja, du denkst ja immer, mal ganz ehrlich, so wie ja, wenn jeder eigentlich, der, wenn er wirklich ehrlich ist, jeder und jede von sich denkt, man sei unsterblich, ne? Ist ja so. Man kann sich ja nicht, zumindest eine gewisse Zeit im Leben lang, nicht wirklich vorstellen, dass man selber auch endlich ist. So denken alle irgendwie, naja, wird schon gehen. Aber wenn wirklich Blackout ist, dann wird nichts gehen. Du kriegst keinen Sprit an der Tankstelle, allein das Auto muss vollgetankt sein. Weißt du, mein Vater, Gott hab ihn selig, der hätte heute Geburtstag, der hatte diese Gewohnheit, immer nur für 20 Mark getankt oder 20 Euro später. Egal wie der Spritpreis war. Naja, meine Mutter immer wahnsinnig, ich sage, mach doch das Auto voll, das spart doch auch nicht so viel Geld, ob jetzt 2 Cent weniger kostet am nächsten Tag. Auto voll ist zum Beispiel auch ein guter Tipp. Ne?
Der Problem ist, wenn du erst gar keins hast, so wie ich. Ne?
Deswegen dann, ja, um Himmels Willen. Das ist ja auch noch die Familie, genau. Das kommt ja auch noch dazu. Dann kommst du nicht weg. Du kommst ja gar nirgendwo. Ja,
ach, hör mal. Ich glaube, Olli, ich komme gar nicht mehr lebend aus dem Leben raus.
Und was ich jetzt zum Beispiel auch faszinierend, wir kommen jetzt von Hölzchen auf Stöckchen, weil das ist bei uns beiden ja immer so schön. Ich finde ja zum Beispiel, viele Leute finden da trashig, aber ich finde die Reihe The Purge absolut faszinierend. Diese Filmreihe, kennst du die?
Nee.
Nein? The Purge ist folgende dystopische Vision. Es gibt einmal im Jahr in einem Amerika der nahen Zukunft einen Tag, 24 Stunden, an dem keine Gesetze gelten. Also Mord straffrei ist. The Purge heißt ja die Reinigung. Und dann lassen
Karneval nur ernster.
Ja, dann lassen alle Leute sozusagen ihr inneres Biest raus. Dann entstehen natürlich neue Industrien, ne? Security-Industrie, wo du Häuser so absichern kannst, dass die Türen und Fenster, dass da so Stahldinger runtergehen. Weil du kannst ja denken, überall wird eingebrochen, es werden Leute ohne Ende umgebracht. Und das ist eine Reihe, die gibt's mittlerweile 5 oder 6 Filme. Der erste gibt sich zwar am künstlerischsten und so am A-Klasse-mäßigsten, der ist auch mit einem ganz bekannten Hauptdarsteller, dessen Name mir gerade entfallen ist, Christian Bale, glaube ich. Da müssen wir nachgucken. Aber die nächsten, die zwei, Teil 2 und 3, finde ich sogar noch überzeugender. Und im Grunde ist ja das die absolut zugespitzte Variante von dem, was möglich ist, wenn unsere, wie hat Nietzsche das gesagt, wenn diese ganz feine, hauchdünne Schicht von Zivilisation, die wir über die Barbarei gespannt haben, reißt.
Ja. aber wie ist es denn in deinem Buch dann, ohne dass du es jetzt natürlich spoilern müsstest oder so, aber wird das dann auch noch in der Hinsicht so dramatisch?
Nein, also es ist ja ein Kammerspiel. Es spielt ja alles in der Wohnung. Und auch noch ein bisschen in dem Haus und in dem verlassenen Räumen einer ehemaligen Werbeagentur unten. Aber nichts, im Grunde spielt alles in der Wohnung. Dadurch könnte man im Übrigen auch dieses Jugendbuch ganz wunderbar als Theaterstück machen, zum Beispiel an der Schule oder auch sonst wo. Deswegen ist es sehr mysteriös, was im Rest des Landes eigentlich geschieht. Man sieht ab und zu vom Dach Rauchschwaden aufsteigen in anderen Vierteln. Man hört Explosionen, man kann schon davon ausgehen, dass sehr viel Schlimmes geschieht, wenn die Leute freigelassen sind, das innere Biest auszuleben. Deswegen ist eine gewisse Wehrhaftigkeit, ohne dass wir jetzt unbedingt amerikanische Waffengesetze brauchen, gar nicht so schlecht.
Siehst du, jetzt machst du mich ganz nervös. Die einzige Vorbereitung, die ich in meinem Alltag treffe, ist meist die Gamepads aufladen.
Das vergesse ich wiederum oft und bin dann total genervt.
Ja, das Bier kalt stellen und schreiben, was ich morgen essen will, damit ich wenn ich zum Penny schlurfe, nicht wieder die Hälfte vergesse.
Wie oft fluche ich und denke mir, war eine Scheiße mit diesen kabellosen. Früher, da war ein Kabel dran. Ja, da war halt ein Kabel dran. Aber man musste nicht ständig sich aufregen, weil die nicht geladen sind.
Ja, und es geht so schnell, so ratzfatz, zack, bumm, sind die wieder leer, ne?
Ja.
Ja, aber siehst du, das ist, da fehlt mir wahrscheinlich auch dann die apokalyptische Weitsicht aktuell und ich lebe so in meinen Tag hinein.
Das ist übrigens ein guter Titel für die Folge, die apokalyptische Weitsicht.
Ja, vielleicht muss ich mich da doch mal mit beschäftigen.
Auch der Walking Dead zum Beispiel, da bin ich noch nicht durch, aber Walking Dead ist ja, hier kommt eine Nerd-Information, ist ja die Serie, die am allerschlimmsten von allen Serien aller Zeiten abgekackt ist. Wo die letzte Staffel von der Quote, oder Quote sagt man ja nicht mehr, von den Streaming-Zahlen her, so extra krass abgestürzt ist, da kann man sich nicht vorstellen. Die hatte, glaube ich, nur noch ein Zehntel oder noch weniger von den früheren Staffeln an Zuschauern. Das absolute Gegenteil von Breaking Bad zum Beispiel, wo die letzte Folge irgendwie 10-mal, also ging immer nur nach oben, ne? Weil die Leute alle wissen wollten, wie das aussieht, immer nur nach oben. Und bei Walking Dead ab der 9.10. ging das immer nur nach unten und ist so völlig ausgelaufen und verdunstet.
Ja.
Ja, du hast ja offensichtlich, ich bin auch noch nicht durch, aber ich habe wohl gelesen, das liegt unter anderem daran, dass die offensichtlich gar keinen Bock daran hatten, das sozusagen dramatisch auszuerzählen, weil sie jede Menge Spin-offs erfunden haben. Ja, ein Spin-off zu Daryl, ein Spin-off zu Rick, pipapo, dass sie dann so quasi gesagt haben, naja, unsere Hauptserie, die ist am Ende nur noch so ein Toröffner für die ganzen Spin-offs. Was natürlich der Hauptserie gegenüber ein bisschen respektlos ist.
Ich habe damals die Comics gesammelt, ich glaube bis zu Band 23 sogar. Also das habe ich auch sehr lange verfolgt, aber dann ist es auch abgeebbt. Also ich habe auch die Comics sind bei mir nicht vollständig gesehen. Walking Dead. Obwohl ich da auch eine Zeit lang recht emsig hinterher war. Aber ja, so geht's mir auch oft bei Reihen, dass ich dann irgendwann den Anschluss verliere, dass nicht alles komplettiert wird. Ja, Olli, also vielen Dank für deine Einblicke in deinen aktuellen Roman. Ziemlich zappenduster. Der ist ja jetzt seit einigen Wochen erhältlich und Wirst du da nochmal Lesungen veranstalten oder wie sieht da so der Fahrplan aus?
Ja, natürlich. Ich veranstalte so viele Lesungen, wie nur geht, wenn man mich bucht. Ne? Gerne an den ganzen Schulen wieder. Das passiert ja sehr häufig. Die Arbeitsteilung von Silvia und mir ist ja, wir schreiben die Romane. Sie ist das Genie am Mischpult und ich bin die extrovertierte Rampensau, die das nach draußen trägt. In dem Moment, wo wir das ja aufzeichnen, beginnt ja die Leipziger Buchmesse, wo die offizielle Live-Premiere von Ziemlich Zappenduster stattfinden wird, auf der großen Kinder- und Jugendbühne. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann werde ich sicherlich häufig zu diesem Roman, wie zu den anderen Jugendromanen auch, vor allem in Schulen auftreten, was immer wieder ein unglaublich beglückendes und sinnstiftendes Vergnügen ist. Wenn man Teenager-Augen von der ersten Minute, wo die Hälfte der Leute Bock hat und die andere Hälfte sich denkt, warum nur? Weil das ist ja, die werden ja dann in die Aula gebracht. Innerhalb von 2-3 Minuten ich die dann hab, aufgrund meiner Vortragsweise und auch, weil die Themen halt sehr auch bodenständig sind, ne, und die Probleme und Verhaltensweisen der Figuren halt auch nah an deren Leben. Und die dann zu haben und zu entertainen und danach wirklich lange mit denen zu sprechen, ne, in dieser Fragerunde, das ist immer, das ist so schön, so geil. Also alle Lehrerinnen und Lehrer, die mithören, ich komme gern vorbei auf Anfrage.
Ja, also ich glaube, man merkt dir deine Leidenschaft für das Thema an und dass du richtig Bock drauf hast.
Ja, ich habe neulich mal, was heißt neulich, im Hochsommer, letzten Sommer, Auto war kaputt. Ich bin mit dem Fahrrad zu Kunden gefahren und da hatte ich eine Vision, kein Mandela-Effekt, sondern eine Vision und habe mir so darüber nachgedacht, weil ich eben nicht mich ablenkte und Podcasts hörte, welche Berufe sind mir eigentlich so wichtig, dass ich die auch weitermachen würde, wenn plötzlich 20 Millionen auf dem Konto sind. Na? Und das war eben diese Romane schreiben, diese Romane präsentieren, vor allem in Schulen, aber bei den Erwachsenenromanen natürlich auch in Buchhandlungen oder auf Festivalbühnen von Wortbühnen. Journalismus auch, selbstverständlich vor allem für DG. Und Trauerredner, der ich ja eben hier in der Gemeinde auch bin, was ja total sinnstiftend ist, wenn man den Menschen hilft bei gutem Abschied. Alles andere würde wahrscheinlich nicht unbedingt weitergeführt werden. Ne? Und da kannst du sehen, wie wichtig diese Bücher sind.
Ich glaube, du wirst keine richtige Rente haben, so wie ich das einschätze. Also ich meine das jetzt nicht finanziell, sondern eher, was die Beschäftigung
angeht. Nee, das sowieso nicht. Also was Bücher schreiben, guck mal, Siegfried Lenz ist immer so ein schönes Beispiel. Der hat, glaube ich, der ist, glaube ich, 92 geworden. Und ich meine, sein letzter Roman ist mit 91 Jahren erschienen.
Der ja. Bis zum Schluss hat er...
Ja, natürlich, das ist ja eine intrinsische Motivation. Natürlich mache ich auch, wie du wahrscheinlich auch, eine Menge Dienstleistung. Ja, als Werbetexter, als Ghostwriter, pipapo. Aber eigentlich hast du ja mit 12 Jahren da im Wohnwagen gesessen und dieses Mystery-Ding geschrieben, wo man per Dimensionstor in das Spielbrett von Heimlich und Co. springt, weil du eine intrinsische Motivation hast zu schreiben. Alles andere wäre ja Schwachsinn, da wäre es ja keine Berufung.
Das ist doch ein schönes Schlusswort für diesen Podcast. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant und lustig wie für uns beide. Ich habe jedenfalls wieder eine Menge Einblicke in Ollis viele kleine...
Du bist übrigens einer der wenigen Menschen, der mich Olli nennen darf.
Oh.
Ja, ja, die meisten nicht, weil Olli war so der gemobbte Junge auf dem Schulhof, der sich jetzt aber freut, dass die ihn früher gemobbt haben, alle ins Internet gucken und denken, ach du Scheiße, der hat schon 70 Bücher veröffentlicht und ich mache hier die Parkscheine.
Ja, also bist du drüber weg?
Ja, bei Menschen, die ich mag, wie bei dir, bin ich drüber weg. Ah, okay. Aber guck mal, weißt du was, stell dir mal vor, du würdest unter dem Podcast eine Quellenliste jetzt machen mit Verweisen auf jedes Spiel, jedes Buch, jeden Film, den wir hier erwähnt haben. Du würdest wahrscheinlich 3 Wochen dran arbeiten. So nerdig sind wir.
Ja, da bin ich auch eigentlich immer ein bisschen zu faul dafür, alle Verweise wirklich aufzulisten. Ich mache das in einigen Podcasts, wo es dann um Literatur geht und so, gebe ich da auch die Hinweise und verlinke natürlich auch, das werde ich hier natürlich auch machen, mit einigen Sachen, die wir besprochen haben, vor allem mit Ziemlich Zappenduster. Ja, erstmal schönen Dank, dass du hier wieder zu Gast warst. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Gerne.
Ich wünsche euch wie immer am Ende des Podcasts lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.